بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل أبا نصر من هاتسجل الله زيق من هاتسجل من هاتسجل من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Unterricht, zu der Unterrichtsreihe über unseren Glauben an die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir möchten heute inshallah mit dem 25. Kapitel weitermachen. Und wir waren stehen geblieben, also das neue Kapitel heute für heute lautet, oder die Kapitel für heute lauten Nummer 1, die Bestätigung der Gegenwart Allahs bei gleichzeitiger Vollkommenheit seiner Höhe. Das ist der erste Unterpunkt. Dann der zweite Punkt ist, die Nähe Allahs widerspricht nicht seiner Höhe. Das ist 25.5. Und sollten wir noch Zeit haben, weil das ein bisschen länger ist, und je nachdem es Fragen gibt, dann das sich erheben über den Thron. Diese drei Themen haben wir heute maximal vor, inshallah ta'ala. Und das passt auch gut in den Zusammenhang, da wir begonnen haben mit dem Thronschemel-Vers, Ayat al-Kursi. Ich erinnere nochmal daran, dass das große Thema ist ja, dass wir uns jetzt gerade in dem 25. Kapitel über einige Ayat aus dem Koran al-Karim unterhalten möchten, in denen Eigenschaften Allahs erwähnt werden. Und da gibt es natürlich sehr viele. Und wir haben mit dem Thronschemel-Vers begonnen. Und dann haben wir über die Hoheit Allahs gesprochen, Uluwullah. Dann haben wir gesprochen über den Ausdruck, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel ist, fis sama, und was das bedeutet und wie man das übersetzen kann und die Argumente dafür und die Scheinargumente der Leugner. Und dann jetzt möchten wir uns unterhalten über die Gegenwart Allahs. Denn wenn wir auf der einen Seite an die Hoheit Allahs glauben, dass er weit oben über seinem Thron ist, subhanahu wa ta'ala, trotzdem hat er im Koran Karim von seiner Gegenwart gesprochen, Gegenwart mit den Menschen, was man auf Arabisch Ma'iyah nennt, kommt vom arabischen Wort Ma'a. Ma'a bedeutet einfach mit. Und gemeint ist also das Zusammensein oder die Gegenwart Allahs oder das Mitsein Allahs. Das sind drei Synonyme, die wir manchmal gegeneinander austauschen. Wie gewohnt lese ich zuerst einmal das vor, was der Autor sagt. Kommentiere das und am Ende, inshallah ta'ala, fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, die wir in diesem Zusammenhang gewusst, den Zusammenhang kennen sollten. Und lesen einfach das vor, was der Autor gesagt hat. Gott bewahre ihn. Die Bestätigung der Gegenwart Allahs, Ma'iyatullah, bei gleichzeitiger Vollkommenheit seiner Höhe. Allah beschreibt sich selbst in zahlreichen Versen durch seine Gegenwart. Und diese Gegenwart weist zwei Formen auf. Erstens die allgemeine Gegenwart. Diese umfasst jeden, den Gläubigen und den Ungläubigen, den Frommen und den Frevler. So sagt der Erhabene subhanahu wa ta'ala, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und die Usul-Gelehrten nennen solche Aussagen Aam-Aussagen. Das heißt, übersetzt kann man sagen allgemeine Aussagen, aber gemeint ist, dass sie jede einzelne Person oder jede einzelne Sache, die es anspricht, auch impliziert. Das heißt, er ist mit euch, wer ist euch? Jeder, der angesprochen ist, jeder einzelne Angesprochene. Und das beinhaltet sowohl die Gläubigen als auch die Ungläubigen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit ihnen allen zusammen. In welchem Sinne, das werden wir gleich sehen. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا. Das ist Surah Al-Mujadila 58, Ayah 7, übersetzt. Siehst du nicht, dass Allah weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen Dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre. Und keines zwischen Fünfen, ohne dass er ihr Sechster wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als dieser Zahl, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Und er sagte subhanahu wa ta'ala, in der Ayah 108 von Surat al-Nisa, Sura 4. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Sie verbergen sich vor den Menschen, verbergen sich jedoch nicht vor Allah, wo er doch bei ihnen ist, wenn sie an Worten aushecken, womit er nicht zufrieden ist. Allah umfasst, was sie tun. Das ist die allgemeine Gegenwart Allahs. Und ich denke, wer diese Ayat verinnerlicht, weiß schon aus dem Zusammenhang der Ayat, welche Art Gegenwart Allahs hier gemeint ist. Was ist damit gemeint, dass Allah mit den Menschen zusammen ist? Die zweite Art Gegenwart hat der Autor als die besondere Gegenwart bezeichnet. Und diese umfasst zwei Arten, nämlich erstens seine Gegenwart bei allen Muslimen, wie es zum Beispiel in seinen Worten heißt, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Surah 16, An-Nahl 128, letzte Ayah. Gewiss, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Und die Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit den gläubigen und ungläubigen Menschen ist, und hier, dass er mit den gottesfürchtigen und denjenigen ist, die Gutes tun, weist schon darauf hin, dass es hier zwei verschiedene Arten von Zusammensein, sich um zwei Arten, verschiedene Arten handelt. Also das heißt, die besondere Gegenwart hat er nochmal in zwei Teile geteilt. Einmal für alle Muslime und dann eine besondere Gegenwart noch einmal bei den Propheten Allahs, sallallahu alaihim ajma'in. Und dies ist die höchste Form der Gegenwart, so wie es in seinen Worten zu Musa und Harun alaihim assalatu wassalam zum Ausdruck kommt. Allah sagte subhanahu wa ta'ala zu Moses und Aaron, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Habt keine Angst. Ich bin mit euch, höre und sehe. Höre und sehe, das heißt alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut. Fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und sehe. Das heißt alles, was geschieht. Deswegen steht das in Klammern bei manchen Übersetzungen. Steht das dazu. Surat Taha, Vers 46. Dieses Zusammensein Allah subhanahu wa ta'ala sehen wir schon an der Ayah selbst, was damit gemeint sein soll. Er sagte, ich bin mit euch, ich höre und sehe, was geschieht. Und ebenso sagte er subhanahu wa ta'ala in seinen folgenden Worten, إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, gewiss, Allah ist mit uns. Und der Autor hat hier nicht geschrieben, wer derjenige ist, der spricht, und wer derjenige ist, zu dem es gesagt wird, da jeder von uns das weiß, richtig? Wer ist der Sprecher und wer ist derjenige, zu dem gesprochen wird? Barakallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Bakr in der Ghar Hira, in der Höhle von Hira, als er ausgewandert ist, Prophet sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise sogar geflohen ist vor seinem eigenen Volk. Surat At-Tauba, Vers 40. Und das ist die besondere Nähe Allahs oder die besondere Gegenwart Allahs subhanahu wa ta'ala mit seinen Propheten in mehr als einer Ayah erwähnt. Der Autor sagt, somit ist er subhanahu wa ta'ala in seiner allgemeinen Gegenwart. In welcher Form ist er bei seiner gesamten Schöpfung? Ach, wir haben es schon erfahren. Er ist mit seiner gesamten Schöpfung in Form, dass er alles weiß, was sie tut. Dass er weiß, dass er alles weiß, was seine Schöpfung macht, dass er alles weiß, was, dass er alles sieht, was seine Schöpfung tut und alles hört, was seine Schöpfung an laut vernehmbaren Worten äußert oder auch an Worten äußert, die nicht laut vernehmbar sind. Somit ist er, subhanahu wa ta'ala, in seiner allgemeinen Gegenwart durch sein Wissen, seine Führung, seine Macht bei seiner gesamten Schöpfung. In seiner besonderen Gegenwart aber ist er bei ihr durch was? Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gottesfürchtigen sagt, ich bin mit euch, oder zu den Gutestuenden sagt, ich bin mit euch, oder zum Propheten Moses und Aaron gesagt hat, als er sie zum Pharao geschickt haben, ich bin mit euch. Was will er ihnen damit sagen? Barakallahu fik, dass er sie unterstützt, ihr braucht keine Angst haben, ich werde euch festigen und so weiter und so fort. Diese Sache, subhanallah, der Mensch versteht das automatisch, was damit auch gemeint ist, und darauf weisen die Ayat natürlich deutlich hin. Also sagt der Autor, in seiner besonderen Gegenwart aber ist er bei ihr durch den Sieg, den er verleiht, und die Unterstützung und die Hilfe, die er gewährt. Und noch weiter, er kann auch sagen, die Geduld, die er ihnen gewährt, und so weiter und so fort. Ihre Herzen festigt er, subhanahu wa ta'ala, dass er yani, zu Moses auch dabei geholfen hat, die richtigen Worte zu finden, zum richtigen Zeitpunkt auszusprechen, denn Musa a.s. war geleitet von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese seine Gegenwart aber ist eine tatsächliche Gegenwart. Das heißt also, wir glauben an die Ma'iyya Allahs, an die Gegenwart Allah subhanahu wa ta'ala, so wie Allah sie im Koran erwähnt hat. Und das, was hier erwähnt wurde, resultiert aus ihr. Das, was hier erwähnt wurde, das heißt, dass er mit uns subhanahu wa ta'ala, und das ist eine wichtige Sache, die sie auch versteht, das Zusammensein Allahs, die Gegenwart Allah subhanahu wa ta'ala, das, was wir erwähnt haben mit dem Wissen, dass er mit uns mit seinem Wissen ist, dass er mit uns mit seiner Macht ist, dass er mit uns ist, in dem Sinne, dass er alles sieht, alles hört, das sind Dinge, die sich resultieren aus der Gegenwart Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet nicht, dass wir die Gegenwart Allahs leugnen, subhanahu wa ta'ala, sondern wir sagen darüber, wie auch bei allen anderen Dingen, dass wir daran glauben, so wie Allah es erwähnt hat, ohne zu sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala deswegen mit uns hier an Ort und Stelle ist, so wie ein Mensch an einem Ort ist, wenn er irgendwo hingegangen ist. Diese ist seine Gegenwart, aber ist eine tatsächliche Gegenwart, und das, was hier erwähnt wurde, resultiert aus ihr. Und diese Sache muss man gut verstehen, weil öfter im Tafsir, wenn man eine Ayah liest, dann findet man, dass der Kommentator der Ayah sie auf eine bestimmte Art und Weise auslegt. Und dann liest man einen anderen Kommentator und er legt die Ayah auf eine andere Art und Weise aus. Und das eine mag dem offensichtlichen Anschein nach dem anderen widersprechen, tut es aber in Wirklichkeit nicht, denn der eine hat lediglich ein Beispiel erwähnt und der andere hat einfach ein anderes Beispiel erwähnt. Das heißt zum Beispiel, wenn einer sagt, die Ayah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Der eine sagt, es bedeutet, Allah ist mit uns mit seinem Wissen. Und der andere sagt, es bedeutet, Allah ist mit uns mit seiner Führung. Da sind das zwei verschiedene Sachen, aber sie sind einfach zwei Beispiele für eine allgemeine Aussage. Und insofern widersprechen sie sich nicht gegenseitig. Nicht, dass du da davor sitzt, sagst jetzt, was ist die richtige Ansicht. Beides stimmt. Es sind nur zwei Beispiele. Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Höhe und oder seine Erhobenheit oder seine Erhabenheit und gleichzeitig seine Gegenwart mit seiner Schöpfung in einer einzigen Ayah zusammen erwähnt, damit wir an beides glauben und Allah das zu schreiben, was er sich selbst zugeschrieben hat. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Er ist es, der Himmel und Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Das ist die Hoheit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Er weiß, also damit du nicht denkst, wenn er ganz weit oben ist, dass er nicht sehen kann, was du tust, er weiß, was in die Erde eindringt sogar, subhanahu wa ta'ala, und was aus ihr herauskommt. Das ist eine Steigerung, ne? Weil das Erste, was hineingeht, könnte man noch sehen, aber sobald es in der Erde ist, sieht man es nicht mehr. Aber er weiß, subhanahu wa ta'ala, sogar das, was aus der Erde herauskommt. Das heißt, bevor wir es sehen können, hat er es schon gesehen, subhanahu wa ta'ala. Er weiß, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid. Und Allah weiß wohl, was ihr tut. Surah 57, Vers 4. In seinen Worten über den Thron erhob, wird die Höhe bekräftigt. Und in er ist mit euch, wird bekräftigt, dass er bei seiner Schöpfung ist. Er, subhanahu wa ta'ala, vereint hier beides in einem Vers und es gibt zwischen beidem keinen Widerspruch. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, dass er wahrhaftig mit uns ist, in seiner wirklichen Beschaffenheit, bedarf keiner Entstellung des Wortlautes. Das heißt, wir brauchen keinen Tahrif machen, um an diese Ayat zu glauben, sondern wir können ruhig daran glauben, so wie Allah es erwähnt hat, subhanahu wa ta'ala. Gegenwart ist nicht im Sinne einer Vermengung und Vermischung zu verstehen. Und das ist vielleicht der Denkfehler, den manche Leute an dieser Stelle machen. Die Ma'iyya, die Gegenwart, ist nicht im Sinne einer Vermengung und Vermischung zu verstehen, so wie dies die Jahmiyya behauptet, und ebenso meint es nicht die Einkehr an einen bestimmten Ort. Als darum diese irreführende Behauptung aufkam, sagten die frommen Vorfahren, er ist durch sein Wissen bei uns. Das heißt, die Leute haben eine Sache falsch interpretiert im Koran, deswegen hat die Ahle Sunna ihnen entgegnet und gesagt, gemeint ist mit der Ayah, Allah ist mit uns. Sie leugnen aber dadurch nicht die Gegenwart Allahs, das Zusammensein Allahs mit seiner Schöpfung, auf die Art und Weise, die ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala, sondern sie haben das erwähnt, damit die anderen, damit sie die Argumente der anderen widerlegen und den Leuten erklären, was unter anderem mit dieser Ayah gemeint ist. Damit nicht jemand sagt, die Salaf al-Salih haben an dieser Stelle Ta'wil gemacht, sondern sie haben lediglich ein Beispiel erwähnt, das in diese allgemeine Aussage passt. So erklärten sie seine Gegenwart durch das, was dieser notwendigerweise anhaftet. Und das ist das Wissen. Allerdings ist das, was der Gegenwart notwendigerweise anhaftet, nicht nur das Wissen, wie eben Kathir und eben Rajab deutlich machten, sondern, also zwei Gelehrte, ja, sondern Allah ist mit uns durch sein Wissen, sein Hören, sein Sehen, seine Macht, sein Vermögen und seine göttliche Herrschaft und alles, was dieser sonst noch entspricht. Wer sich in seiner Erklärung der Gegenwart Allahs auf sein Wissen beschränkte, tat dies als Erwiderung auf die Behauptung der Jahmiyyah, die sagte, er ist mit seinem Wesen an seinem Ort anwesend, an jenem Ort anwesend, an dem wir uns gerade befinden. Also sie haben das sprachlich falsch verstanden, dementsprechend aqidatechnisch falsch umgesetzt. Sie sagten, er ist mit seinem Wesen an jenem Ort anwesend, an dem wir uns gerade befinden. Der Autor sagt, darum trat Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, über ihn haben wir schon gesprochen, darum trat Abdullah ibn Mubarak ihnen mit folgenden Worten entgegen und sagte, wir folgen nicht der Behauptung der Jahmiyyah, dass er nämlich hier auf der Erde sei. Davor warnten die frommen Vorfahren und sie warnten in ihrer Erklärung der Gegenwart Allahs vor all jenen, die irrigen Meinungen anhängen. Allah ist mit seiner Schöpfung und gleichzeitig befindet er sich über ihr, wenn dies auch für ein Geschöpf nicht möglich ist. So ist er, subhanahu wa ta'ala, deutlich von seiner Schöpfung unterschieden. Die Höhe und die Gegenwart sind von drei Gesichtspunkten her miteinander verbunden. Die Höhe Allahs und die Gegenwart Allahs sind von drei Gesichtspunkten her miteinander verbunden. In dreierlei Hinsicht. Erste Hinsicht. Allah subhanahu wa ta'ala beschrieb sich selbst durch beides. Dass er nämlich hoch erhaben und auch bei uns ist. Und es ist absolut unmöglich, dass er selbst zwei widersprüchliche Aspekte sich selbst betreffend vereinigt. Denn wir haben ja gesagt, wir glauben, dass wenn Allah azza wa jall sich eine Sache abschreibt, wie zum Beispiel, dass er niemals müde wird und niemals stirbt, subhanahu wa ta'ala, dann glauben wir an das vollkommene Gegenteil. Und zwar, dass er, subhanahu wa ta'ala, der Mächtige und Starke ist und dass er, subhanahu wa ta'ala, der Lebendige ist. Die Verbindung beider weist darauf hin, dass ihr Zusammentreffen möglich ist. Also die Verbindung, dass Allah oben ist und gleichzeitig bei seiner Schöpfung ist, mit seiner Schöpfung zusammen ist, weist darauf hin, dass beides möglich ist, denn Allah hat sich beides zugeschrieben. Denn zwei Gegensätze Also die Verbindung beider weist darauf hin, dass ihr Zusammentreffen möglich ist, denn zwei Gegensätze können nicht zusammenfallen. Allah aber hat sich selbst in dieser Weise beschrieben. Zweiter Aspekt zwischen der Höhe Allahs und seiner Gegenwart. Das Befinden in der Höhe widerspricht nicht der Gegenwart. Darum pflegten die Araber auch zu sagen, wir ziehen dahin, während der Mond mit uns ist. Stell dir vor, du verreist von einem Ort zum anderen bei Nacht, in der Wüste oder wo auch immer, und es ist Vollmond. Und du bist 3 Tage am Verreisen und während der gesamten Zeit ist der Mond mit dir. Ist der Mond mit dir auf dem Boden gewesen? Nein. Sondern der Mond war im Himmel und hat sich vielleicht für deine Augen wenig bis kaum bewegt. Und deswegen, wenn der Mond mit dir ist, dann bedeutet es nicht unbedingt eine Vermengung, wie wir gesagt haben. Drittens, auch unter der Annahme, dass es einen Widerspruch zwischen diesen beiden Aspekten im Hinblick auf die Geschöpfe gibt, also gehen wir davon aus, in Bezug auf die Geschöpfe Allahs subhanahu wa ta'ala, gibt es einen Widerspruch zwischen der Gegenwart und der Höhe Allahs. Und den gibt es nicht, haben wir gerade gesehen, mit dem Mond. Selbst wenn angenommen, es gibt einen, so erfordert dies nicht notwendigerweise, dass ein solcher Widerspruch auch hinsichtlich des Schöpfers gilt, oder? Denn sonst würdest du ja sagen, Allah ist wie sein Geschöpf. Was für den Menschen nicht gilt, kann auch für Allahs Plan nicht gelten. Aber Allah sagt im Koran al-Karim, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nichts ist ihm gleich. Und wie viele Dinge gibt es bei Allah subhanahu wa ta'ala, die wir so nicht verstehen können? Surah 42, Vers 11. Was somit die Geschöpfe betreffend unmöglich ist, ist den Schöpfer betreffend nicht unmöglich. So ziemt es sich etwa für den Menschen nicht, sich als stolz zu beschreiben. Allah jedoch wird in dieser Weise beschrieben. Also Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, einer seiner Namen ist Al-Mutakabbir. Was unter anderem übersetzt wird mit der Stolze. Aber diese Angelegenheit des Stolzes, oder anders übersetzt der Überheblichkeit, in Bezug auf den Menschen ist es eine Eigenschaft des Mangels. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns davor gewarnt und uns darauf hingewiesen, dass das zu den großen Sünden gehört, dass man überheblich ist. Und deswegen, liebe Geschwister, was für den Menschen nicht gilt, oder was für den Menschen nicht sein kann, heißt noch lange nicht, dass es nicht auch für den Schöpfer sein kann. Diese Eigenschaft des Stolzes ist in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala eine Eigenschaft der Vollkommenheit und die Eigenschaft des Stolzes in Bezug auf den Menschen ist eine Eigenschaft des Mangels. Und auch kann man sagen, teilweise umgekehrt, wenn wir zum Beispiel eine andere Eigenschaft betrachten des Menschen und sie in Bezug auf Allah selbst betrachten. Die Eigenschaft des Vergessens. Der Mensch hat die Eigenschaft, vergesslich zu sein. Allah sagt über sich selbst im Koran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Denn er vergisst nicht. Die Eigenschaft des Vergessens ist, also die Tatsache, dass diese Eigenschaft Allah Azza wa Jal abgeschrieben wird, also nicht zugeschrieben wird, bedeutet für Allah Vollkommenheit. Aber die Tatsache, dass diese Eigenschaft dem Menschen, dass der Mensch diese Eigenschaft hat, ist eine Eigenschaft für ihn, eine Art Vollkommenheit. Warum? Weil stell dir mal vor, lieber Bruder, liebe Schwester, stell dir mal vor, dich trifft ein einschlägiges Ereignis in deinem Leben. Zum Beispiel, du verlierst deinen Vater oder deine Mutter oder deinen Sohn oder wen auch immer. Am ersten Tag vielleicht, du fällst sogar aufgrund der Todesnachricht in Ohnmacht. Und du weinst. Und du kannst nicht mehr klar denken. Aber stell dir mal vor, dieser Zustand würde anhalten, dein ganzes Leben lang. Das wäre eine Qual für den Menschen. Insofern ist die Tatsache, dass der Mensch vergisst, eine Barmherzigkeit Gottes für den Menschen. Und deswegen habe ich gesagt, für den Menschen ist es Vollkommenheit. Und wenn der Mensch nicht vergessen würde, dann könntest du niemals sagen, tut mir leid, ich habe vergessen. Stell dir vor, du hast einen Termin ausgemacht und du hältst dich nicht daran. Denn du kannst niemals sagen, ich habe vergessen. Das wäre für dich zum Nachteil. Oder zum Beispiel, es gibt viele Beispiele dafür, ohne dass wir dazu sehr reinsteigern. Wie dem auch sei, wir wollten nur festhalten, was für den Menschen gilt, muss für Gott noch lange nicht gelten. Das heißt, selbst wenn die Höhe Allahs über seinen Thron der Gegenwart für einen Menschen widersprüchlich anhören würde, so ist es für Allah subhanahu wa ta'ala nicht widersprüchlich, sondern wir glauben, dass er subhanahu wa ta'ala mit seiner Schöpfung ist, aber er selbst, sein Wesen, ist hoch oben über seinem Thron. Dann kommen wir zum zweiten Kapitel oder zweiten Unterkapitel. Und zwar, die Nähe Allahs widerspricht nicht seiner Höhe. Also wir haben jetzt gerade über die Gegenwart gesprochen. Jetzt reden wir darüber, dass das eine tatsächlich dem anderen nicht widerspricht, weil beides im Koran vorkommt. Der Autor sagt, wir glauben daran, dass Allah seiner Schöpfung nahe ist. Der Erhabene sagte, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانْ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. In Surat al-Baqarah, Surah 2, Vers 186 heißt es, Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nahe. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen. Und diese Ayah wird klar zum Ausdruck gebracht, dass Allah das Bittgebet des Bittenden erhört, aber dass er von dir zuvor verlangt, seinem Aufruf Folge zu leisten. Und das ist ähnlich wie in der anderen Surah At-Talaq, wo es heißt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Das heißt, Allah sagt, wer sich vor Allah vorsieht, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Und die meisten Menschen, wenn sie in einem Problem sind, wenn sie ein Problem haben, einen Konflikt haben, gerade am Leiden sind, was wollen sie? Sie wollen, dass Allah ihnen erstmal ihr Problem löst und dann sagen sie, dann werde ich ein guter Mensch. Und die Tatsache ist genau umgekehrt. Allah will, dass du erstmal dich an seine Regeln hältst, dann, ich meine, er hilft dir sowieso, aber dann löst er dir dein Problem oder deinen Konflikt, in dem du dich gerade befindest. Wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg. Und nicht, wer einen Ausweg will, oder umgekehrt, ja, kannst du selbst denken. Ebenso wird überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sich auf einer Reise befand und zu seinen Gefährten Folgendes sagte, Ja, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, fa'innakum la tad'una asamma wa la ra'iban, innahu ma'akum, innahu sami'un qarib, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. O ihr Menschen, zügelt euch, denn ihr Ruf, also sie haben Bittgebete gesprochen, die Gefährten, sie haben Bittgebete gesprochen und waren dabei lautstark. Offensichtlich dachten sie, dass sie lautstark sein müssen. O ihr Menschen, zügelt euch, denn ihr ruft weder einen Tauben noch einen Abwesenden, sondern er ist wahrlich bei euch allhörend und nahe. Gesegnet sei sein Name und hocherhaben sein Rang. Und er sagte ebenfalls, وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ. Den ihr ruft, ist jedem Einzelnen von euch näher als der Hals seiner eigenen Kamelstute. Was wir hinsichtlich der Gegenwart erwähnt haben, betrifft auch das Nahesein Allahs. Darum bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass er sich auf der Erde zwischen dem Betreffenden und dem Hals des Reittieres befindet. Oder etwa zwischen ihm und der Wand, wenn er betet. Also das ist, wir sagen nicht, dass sein Wesen mit uns anwesend, sein Wesen hier an Ort und Stelle ist. So, wir haben gesagt, das Zusammensein Gottes ist wie das, denke mal an den Mond, wie die Araber gesagt haben, solange wir verreisten, war der Mond bei uns. Und trotzdem ist der Mond hoch oben im Himmel und trotzdem verspürst du und hast du das Gefühl, dass er in gewisser Weise nahe bei dir ist. Anders, wenn der Mond verborgen ist. Denn niemand gleicht ihm hinsichtlich irgendeiner seiner Eigenschaften. Er aber besitzt Kenntnis über alle Dinge. Die Gelehrten unterscheiden, wie auch hinsichtlich der Gegenwart, hinsichtlich der Nähe Allahs, zwei Arten. Erste Art, die Nähe, die das Umfassen nach sich zieht, und das ist die allgemeine Nähe. Al-Ihata auf Arabisch. Die Tatsache, dass Allah Azza wa Jal alles umfasst. Seine Schöpfung Ihr habt ja über in Ayat al-Kursi gelesen, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Das heißt, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Die eine Art der Nähe ist, dass Allah all seine Schöpfung umfasst. Die zweite Art Nähe ist die Gegenwart und Belohnung nach sich zieht. Und das ist die besondere Nähe. Und manche vertreten auch die Ansicht, dass es nur die eine andere, besondere Art Nähe gibt. Dann gibt es zwei Ayat im Koran, auf die öfter hingewiesen wird. Und zwar in Surat Qaf 50, Vers 16. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wo Allah sagt, wir sind ihm näher als seine eigene Halsschlagader. Diese Ayat wurde interpretiert von manchen, dass Allah subhanahu wa ta'ala damit gemeint ist. Denn Allah spricht sich im königlichen Wir an. Nahnu, wir. Das ist das königliche Wir oder das Plural des Majestätes, so nennt man das. Und damit ist also kein Plural gemeint, sondern Allah ist ein einziger. Aber der Autor vertritt hier die Ansicht, dass damit die Engel gemeint sind. Und das gleiche gilt für 56, 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Und wir sind ihm näher als ihr, aber ihr könnt es nicht sehen. Allah ist nahe und seine Nähe steht in keinem Widerspruch dazu, dass er sich hoch über seine Schöpfung befindet. Die frommen Vorfahren aus Salaf al-Salih waren darin einer Meinung, dass er sich... Entschuldigung. Ich halte es mal fest. Die frommen Vorfahren waren darin einer Meinung, dass er sich einigen seiner Geschöpfe nähert, wie er will, und sein Wesen dabei vom Thron niemals abwesend ist, sondern dass er sich über seinem Thron befindet, wenn er sich einem Ort nähert oder zu einem Ort herabkommt, so ist sein Thron nicht leer. So nähert er sich seiner Schöpfung, wie es seinem Willen entspricht, ohne dass der Thron seiner entbehrt, so auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa. Deswegen, die Ahlus Sunnah al-Jama'a glauben an diese Ayat alle, so wie Allah sie erwähnt hat. Allah hat gesagt, dass er über seinem Thron ist, wir glauben daran. Allah hat gesagt, dass sich seine Schöpfung nähert, dass er zum untersten Himmel im letzten Drittel der Nacht herabsteigt, wir glauben auch daran. Aber wir sagen immer, die Art und Weise, wie Allah das macht, wir wissen es nicht. Wir machen uns davon keine Vorstellung. Wir machen uns davon kein Bild, denn Allah, nichts ist ihm gleich. Und deswegen, egal welche Vorstellung du haben wirst über diese Angelegenheiten, du wirst falsch liegen. Und sobald du sagst, mit dem Hinabsteigen ist was anderes gemeint, sobald du sagst, er steigt nicht selbst hinab, sondern seine Barmherzigkeit oder seine Engel oder sein Befehl, hast du nicht an das geglaubt, was Allah gesagt hat. Und deswegen ist der richtige Weg, dass wir daran glauben, wie es da steht, ohne uns mit dem Wie davon zu beschäftigen. Denn sowieso unterhalten wir uns nicht über ein Geschöpf, sondern über den Schöpfer selbst. Ich möchte dann kurz diese zwei Sachen zusammenfassen, was wir an dieser Stelle verstanden haben sollten. Und zwar, die Nähe Allahs widerspricht nicht in seiner Höhe. Er wird mit Weitem beschrieben, haben wir gesagt. Sogar in einer einzigen Ayah wird beides erwähnt, was darauf hinweist, dass du an beides glauben sollst. Und beim 25.6 haben wir gesagt, Entschuldigung, ich habe etwas übersprungen. Einmal erstmal die Bestätigung der Gegenwart bei gleichzeitiger Vollkommenheit seiner Höhe. Erstens, wir haben drei Punkte. Erstens, wir haben unterschieden zwischen dem allgemeinen und dem speziellen Zusammensein Allahs. Und wir haben nochmal beim speziellen Zusammensein Allahs unterschieden zwischen den Gläubigen und den Propheten auf der anderen Seite. Dann haben wir als zweiten Punkt gesagt, eine Ayah gemäß dem auszulegen, was aus ihr resultiert, bedeutet nicht das zu leugnen, was sie an sich aussagt. Das ist sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn Allah sagt, O die ihr glaubt, gedenkt Allahs häufig. Und jemand sagt, Allah häufig zu gedenken bedeutet, viel zu beten. Denn sicherlich ist deine Aussage korrekt. Und wenn jetzt ein anderer sagt, Allah häufig zu gedenken bedeutet, häufig zu sagen, zum Beispiel, Alhamdulillah, alles hoch wird Allah. Das ist eine Form, Allah zu gedenken. dann liegt er ebenfalls richtig. Das ist einfach eine Auslegung dieser Aussage im Koran gemäß ein paar Bedeutungen, gemäß einzelner Beispiele. Und deswegen gibt es eine Regel, sie lautet, die Erwähnung einzelner Beispiele aus einer allgemeinen Aussage bedeutet nicht, dass die Aussage dadurch eingeschränkt wird. Nochmal, die Erwähnung einzelner Beispiele aus einer allgemeinen Aussage bedeutet nicht, dass diese Aussage durch die Erwähnung dieser einzelnen Beispiele eingeschränkt wird. Okay? Machen wir daraus zwei Beispiele, praktische Beispiele. Nummer eins, Allah sagt im Koran Karim, für diejenigen Menschen, also wenn man kein Wasser hat und sich reinigen will, dann darf man ja, wisst ihr, Tayammum machen, dass man sich eben auf eine bestimmte Art und Weise mit dem Erdboden reinigt. Wobei man dann nur über seine Hände und über sein Gesicht streicht. Allah sagt im Koran, erwähnt er den guten Erdboden, den reinen Erdboden. Die Frage ist, wenn jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, und das ist eine Tatsache, er hat in einem Hadith diesen Vers umgesetzt, weil er kein Wasser hatte, und er hat Erdboden verwendet, der staubig war. Dementsprechend haben manche Gelehrte gesagt, dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Erläuterung des Verses im Koran. Und folglich dürfe man nur Erdboden verwenden, der staubig ist. Also das heißt, wenn du in einer Sandwüste bist, ist es kein Problem. Wenn du in einer Steinwüste bist, hast du ein Problem. Sofern die Steine nicht staubig sind. Ja. Wenn wir diese Regel anwenden, die wir gerade gesagt haben, dann können wir die zweite Ansicht unter den Gelehrten bevorzugen und sagen, die Staubschicht ist keine Bedingung. Denn die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Erdboden verwendet hat, wo eine Staubschicht war, ist kein Beweis, dass man nur diese Art Erdboden verwenden darf. Denn die Ayah im Koran, der Vers im Koran, macht keinen Unterschied zwischen Erdboden mit Staubschicht und Erdboden ohne Staubschicht. Klar? Das heißt, es ist lediglich ein Beispiel. Erdboden mit Staubschicht ist ein Beispiel von vielen Erdböden, die es gibt. Ein weiteres Beispiel. Sahl ibn Sa'd al-Sa'di, radiallahu ta'ala anhu, berichtet diese Hadith in Sahih al-Bukhari. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Leuten angeordnet hat, im Gebet ihre rechte Hand auf die linke Hand, auf den linken Arm zu legen. Ihre rechte Hand auf den linken Arm zu legen. Deswegen, wenn wir beten, wir lassen die Hände nicht runterhängen, sondern im Gebet, also im Salah meine ich, wenn wir stehen, wir machen die rechte Hand auf den linken Arm. In einer anderen Überlieferung, die zurückgeht auf mehr als einen, aber unter anderem Tawus, einer von Tabi'in, und auch eine Überlieferung von Wa'il ibn Hujr, der Sahabi radiallahu anhu, dort heißt es, dass er gesagt hat, er beschreibt das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal, und dann sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine rechte auf die linke Hand gelegt hat und beides auf die Brust. Rechte auf die linke und beides auf die Brust. Jetzt können wir wieder, also erstmal, die Überlieferung an sich ist nicht authentisch. Also, aber wir gehen jetzt mal davon aus, weil manche Gelehrte sagen, sie ist authentisch. Okay? Aber wir gehen davon aus, dass sie authentisch ist. Wenn sie authentisch ist, schränkt sie dann die erste Überlieferung ein, die wir erwähnt haben, gerade von Sahal, radiallahu anhu. Nein. Ja. Warum? Weil er hat gesagt, der Prophet hat gesagt, man soll seine rechte auf die linke Hand machen. Und jetzt einmal, als der Prophet gebetet hat, sallallahu alaihi wasallam, hat ein anderer gesehen, wie er recht auf links und auf die Brust gelegt hat. Es ist lediglich sozusagen ein Beispiel, wie man es machen kann. Deswegen, die Gelehrten haben dafür verschiedene Ansichten darüber. Die einen sagen unterm Bauchnabel, die anderen über dem Bauchnabel, die anderen legen auf die Brust. Warum? Weil das alles Natürlich ist auf andere Überlieferungen zurückzuführen, aber alles ist in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam beinhaltet. Und deswegen, egal wie du es machst, du folgst der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, das ist die Regel, da können wir sehr viel davon profitieren. Die Erwähnung einzelner Beispiele. Also stell dir vor, er hätte den Propheten anders gesehen, dass er seine Hände auf den Bauch gelegt hat. Dann wäre das auch keine einschränkende Überlieferung gewesen, sondern es ist ein Beispiel, wie man es machen kann. Besonders unter dem Gesichtspunkt, weil du hast ja eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du hast eine Tat. Und gerade bei solchen Dingen, wo man, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft überbringt, was hat da Vorrang? Das, was er gesagt hat oder das, was er getan hat? Zweifellos, was er gesagt hat. Weil das, was er gesagt hat, das wollte er den Leuten mitteilen. Das ist seine Botschaft, die er den Leuten erwähnt. Und das überlegt er sich, was er sagt und so weiter und so fort. Aber was er tut, manchmal kann sein, er hat etwas getan aus einem ganz bestimmten Grund und du weißt nicht warum. Kann sein, es gibt einen bestimmten Grund und du kennst ihn nicht. Deswegen ist die, wie sagt man auf Arabisch, die Dilala, die Beweisführung, die Beweisführung, die man aus einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ableitet, stärker als die Beweisführung, die man aus einer Tat von ihm ableitet, sallallahu alaihi wasallam. طيب, beim Kapitel 25,5 haben wir erwähnt, die Nähe Allahs widerspricht nicht seiner Höhe. Und der Beweis ist ganz einfach, weil Allah beides erwähnt hat und sich beides zugeschrieben hat und wir glauben an alle Eigenschaften, die Allah sich zuschreibt. Aber wie gesagt, immer unter dem Gesichtspunkt der vier Dinge, was waren die nochmal? Takyif, was war das nochmal? Takyif? Dass wir, genau, egal was Allah gesagt hat, wir fragen nicht nach dem Wie. Wir wissen nicht wie. Warum? Weil er ist nicht so wie wir. Also du kannst die Frage auch nicht beantworten. Und er hat uns auch nicht mitgeteilt. Und wir haben gesagt, du kannst nur das über Allah sagen, was er über dich selbst gesagt hat, oder was er seinen Propheten offenbart hat. Alles andere ist Reden ohne Wissen. Okay, Takyif, zweite Sache. Tamthil. Tamthil haben wir gesagt, bedeutet das Gleichsetzen Allahs mit seinen Geschöpfen. Auch diese Sache verleugnen wir. Und deswegen machen wir keine Bilder und haben wir keine Vorstellung von solchen Sachen. Und egal, was wir sagen über Allah, ob wir von seinem Wissen sprechen oder von seinem Angesicht sprechen oder von seinem Herabsteigen sprechen im letzten Drittel der Nacht, egal was wir sagen, wir glauben daran, ohne zu sagen, dass es genauso vorgeht, wie ein Mensch das machen würde. Ta'til. Ta'til bedeutet Stilllegung oder ähnliches, aber gemeint ist damit religiös gesehen, wir glauben an das, was Allah gesagt hat, an die Eigenschaften, die er erwähnt hat und auch an die Bedeutungen, die dahinter stecken. Denn es gibt da manche witzige Leute, die sagen, ja, wir glauben an die Namen Allahs, wie Allah sie erwähnt hat im Koran, aber wir glauben nicht an die Bedeutung, die dahinter steckt. Das ist natürlich sinnlos. Wir haben ja gesagt, es gibt keine Ism Jamid, diese Namen, die keine Bedeutung haben. Die nicht sich, keine Eigennamen sind, in dem Sinne, dass sie nicht auf Eigenschaften des Wesens hinweisen. Also wenn wir sagen, Allah ist Ar-Rahman, der Al-Abama, dann glauben wir auch, dass er barmherzig ist. Wir leiten aus seinem Namen eine Eigenschaft sehr wohl ab. Die Jahmiyyah macht das nicht. Die Jahmiyyah, sie glaubt an diese Namen und diese Eigenschaften, aber nicht an das, was dahinter steckt. Und die vierte? Tahrif. Tahrif ist Entstellung, Verfälschung. Das ist, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube nicht an das, was Allah so geschrieben hat. Also er sagt zwar schon, aber er sagt damit was anderes gemeint. Also er liest im Koran eine Eigenschaft Allahs, zum Beispiel, dass Allah mit den Gläubigen zufrieden ist, zum Beispiel, so ungefähr. Dann sagt er, damit ist gemeint, dass Allah die Gläubigen belohnt. Wir sagen, stopp. Allah redet über sich selbst, dass er mit den Gläubigen zufrieden ist. Wenn er das gesagt hat, ist es genauso, wie er es gesagt hat. Dass daraus resultiert, dass er die Gläubigen belohnt, ist ein Resultat aus der Tatsache, dass er mit ihnen zufrieden ist. Ein Resultat seiner Zufriedenheit, kein Problem. Aber wir leugnen nicht die Tatsache, dass er selbst zufrieden ist, wann er will und mit wem er will und wie er will, genauso wie er zornig wird, mit wem er will, wann er will und wie er will. und das aus dem Zorn erfolgt, Strafe oder was ähnliches, das ist ein Resultat. Aber wir leugnen trotzdem nicht die Eigenschaft, die Allah erwähnt hat. Das sind die vier Aspekte, wenn man sie verstanden hat und sie anwendet auf jede Eigenschaft Allahs, die er erwähnt, über sich selbst, dann ist der Glaube des gläubigen Menschen vollkommen. Das ist der Teil, liebe Geschwister, mit dem ich euch heute beschäftigen wollte. Der Teil danach ist ein bisschen länger, deswegen pausieren wir hier und dann reden wir beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, über das Al-Istiwa' al-Arsh, das sich erheben über den Thron und was darüber gesagt worden ist. Ich sage nochmal, die gläubigen Menschen, alhamdulillah, also der normale Muslim, der hat kein Problem mit diesen Themen allen. Ja, das Problem ist immer nur, wie wir gesagt haben, dass im Laufe der Geschichte Menschen aufgetaucht sind, die anders geglaubt haben an den Koran als der Prophet und die Gefährten und die rechtschaffenen Menschen der ersten drei Generationen. Und deswegen weist man auf die Fehler hin, die sie begangen haben, damit man nicht die gleichen Fehler begeht. Ansonsten der Glaube liest, was steht im Koran, glaubt einfach daran. Und das war's. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.